Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr. Heute geht es um eure Fragen an Philipp Müller-Schnick. Vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Hi Philipp.
Ja, hallöchen. Ich bin auch sehr gespannt, was da auf mich zukommt.
Ja, cool, dann fangen wir mal direkt an.
Ja.
Welche Hunderassen außer und Shelties haben deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach noch das meiste Potenzial im Agility?
Also bei den kleinen Rassen, das ist ja super vielfältig. Wenn man sich das anschaut, wir haben im Medium haben wir die Bergers, wir haben im Small haben wir ganz viel auch die Terrier, die noch unterwegs sind. Die Working Cocker, die sind im Moment total auf dem Vormarsch. Und da wird es mit Sicherheit noch den einen oder anderen Ausnahmehund sowieso geben von den individuellen Rassen. Aber im Small-Bereich und im Medium-Bereich ist es schon sehr vielfältig. Und im Large, ja, da hat dann noch der ein paar Ausnahme-Aussies und ein paar Mallis und vielleicht ein paar Kelpies. Die haben dann noch die Möglichkeit, aber der Border Collie ist, wie man halt auch an der Anzahl der Starts sieht, auch auf den großen Sachen, ja, ist halt so der Hund der Wahl, ne?
Die nächste Frage schließt doch ein bisschen daran an. Findest du es schade, dass in den höheren Klassen oder auf internationalen Meisterschaften fast nur noch Border Collies und Shelties zu sehen sind? Die Rassevielfalt ist doch ziemlich verloren gegangen.
Das stimmt. Die Rassevielfalt ist auf der ganz hohen Ebene verloren gegangen. Wie gesagt, im Small Medium finde ich das gar nicht so. Aber wenn man jetzt national guckt, da hat es ja schon noch viele unterschiedliche Rassen. Aber der Border Collie dominiert natürlich im Large-Bereich. Man muss aber auch sagen, dass der so facettenreich ist in Farbe und in Fell und Länge, dass das Border Collie ist ja nicht gleich Border Collie, ne?
Das stimmt. Philipp, wir springen einfach so ein bisschen hin und her mit den Fragen. Ich glaube, dann bleibt es am interessantesten.
Mhm.
Hast du in deinem Training oder auf einem deiner Seminare schon mal Menschen getroffen, die im Training und oder im Seminar unfair gegenüber ihrem Hund waren? Und wie bist du damit umgegangen?
Im Seminar noch nicht. Im Training, ja, wenn dem einen oder anderen, also unfair ist natürlich, was ist unfair, ne? Wo fängst du an, wo hörst du auf? Wenn man mal mit sich unzufrieden ist, dann kommt man eine Ermahnung, wo man sagt, schau doch mal bitte drauf, ne? Deine Tagesfassung scheint gerade nicht so zu sein, also jetzt schalt mal einen Gang zurück. Wenn jetzt einer wirklich unfair ist, was ich schon 2-3 Mal hatte, dann ist halt in dem Moment mal Training beendet. Die Leute können sich mal einen kühlen Kopf holen und dann hat sich das auch meistens wieder erledigt. Aber es ist eigentlich zu 100% darauf zurückzuführen, dass die Leute einfach aus dem Alltag gestresst sind, das leider nicht abschalten können, das mit ins Training nehmen. Und deswegen sage ich auch immer, wenn du einfach einen scheiß Tag hattest, dann lass das Training sein und geh mit dem Hund spazieren. Dann passiert sowas auch nicht.
Cool. Ernährst du deine Hunde oder deinen Hund vor oder nach einem wichtigen beziehungsweise mehrtägigen Turnier anders als sonst?
Nein, tue ich nicht. Ich weiß, da gibt es ganz viele, die mit Futtermittelchen und Säbchen und Pestchen den Hunden irgendwas geben. Mache ich nicht. Meine Hunde bekommen Gladiator. Das bekommen sie dann halt auch ein bisschen ja anders dosiert bei Wettkämpfen, wo ich weiß, die dauern länger an. Also wenn man jetzt zum Beispiel so eine Woche hat, Agility oder auch mal ein intensives Wochenende, dann ist da die Fütterung bzw. die Zugabe ein bisschen anders. Aber ansonsten lasse ich alles gleich.
Okay. Vor allem im Aufbau kommt man mit der Futterbelohnung gerade bei sehr kleinen Hunden, wie zum Beispiel Papillon, schnell mal an die Sättigungsgrenze, auch wenn man nur Krümel verfüttert. Hast du da noch einen guten anderen Tipp?
Tatsächlich könnte man das dann mit Feuchtsachen machen, wie zum Beispiel hier so aus der Tube irgendwas, weil man das noch geringer dosieren kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Leberwurst nehme und die dann in ganz kleinen, wirklich klitzekleinen Sachen auf die Hand mache, bei den ganz kleinen Rassen, dann wäre das noch eine Möglichkeit. Oder wenn die Hunde jetzt extrem verfressen sind, dass man dann ja zum Beispiel das Futter in Bällchen tut, um da auch nochmal dem Hund generell versuchen beizubringen, dass das Spielzeug mit Futter mehr die Belohnung ist und das dann vielleicht versuchen auszuschleichen. Aber generell sind dann halt weiche Sachen besser zu geben, weil sie noch besser in kleinen Dosen zu portionieren sind.
Ja, cool. Wie gehst du mit einem Lauf um, der nicht fehlerfrei war?
Das kommt ganz auf die Situation an. Also im normalen Turnier, Gott, ne, passiert's. Wir sind alle nicht fehlerfrei. In höheren Wettkämpfen wurmt es einen natürlich schon. Früher, als ich kleiner war oder als ich angefangen habe, ja, jugendlich, da konnte ich mit der Situation nicht gut umgehen. Mittlerweile ist es halt so, ne, reflektieren, war es meine Schuld, was ja zu, also den größten Teil mein Ding ist. Aber manchmal ist eben auch der Hund unaufmerksam. Und wenn es so war, dann war es so. Ich kann es ja nicht ändern. Soll ich deswegen jetzt den ganzen Tag so traurig durch die Gegend laufen? Nö, mache ich nicht mehr.
Sehr cool. Glaubst du, dass man im Laufe der Zeit eher am Speed oder eher am Verständnis für die Geräte arbeiten kann?
Bezogen auf Mensch oder auf Hund?
Ich verstehe es so, auf Hund.
Ja, man kann natürlich, ist die Frage, was hat der Hund jetzt von vornherein mitgebracht, wo war die Schwäche? Verständnis ist natürlich bei den Hunden, die nur ballern, da muss ich dann gucken, dass ich mit der Zeit mehr aufs Verständnis gehe, damit es einfach effektiver wird. Und bei den Hunden, die jetzt nicht so triebstark sind, muss ich natürlich immer gucken, dass ich das Training nicht zu technisch halte, weil ansonsten geht mir das Tempo verloren. Meistens ist es ja genau der Fall, dass ich dann vielleicht zu technisch werde, die Hunde zwar technisch perfekt werden, aber die Grundgeschwindigkeit verloren geht. Und das ist ja meiner Erfahrung nach der meiste Fall. Das kleinere Prozentteil sind eben die Hunde, die nur ballern, wo man dann eben immer gucken muss, viel Technik rein, damit der Hund eben auch lernt, seinen Kopf einzuschalten.
Cool. Was ist dir bei deinen jungen Hunden wichtig?
Bei meinen jungen Hunden ist mir wichtig, dass wir erstmal versuchen, ja, eine Einheit zu werden. Dass der Hund lernt, mich zu verstehen, dass ich den Hund verstehe, was auch im größten Teil mit den Alltagssituationen zu tun hat. Das heißt eben auch draußen sich viel mit dem Hund zu beschäftigen, damit man einfach mitbekommt, wie tickt er so. Und dann kann man das dementsprechend auch im Training umsetzen. Und im Training ist es natürlich so, da ich jetzt nicht der Fleißigste bin, versuche ich das, was ich dann mache, auch sehr bewusst zu machen, damit ich wenig Fehlversuche habe und auch wenig Wiederholungen machen muss, damit der Hund das schnell versteht.
Okay, cool. Welches Gerät oder Wechsel oder welche Lauflinie ist deinem Hund oder ist deinen Hunden trotz einer sehr gewissenhaften Ausbildung nicht leicht gefallen?
Ah, da ich ja mittlerweile 8 Hunde oder ja 7 Hunde hatte, ist das extremst unterschiedlich. Fangen wir mal bei dem allerersten Hund an. Da waren es die Wendung, wie ich das schon im Podcast beschrieben hatte. Der wollte gar nicht kommen, da musste man sich was einfallen lassen. Ansonsten habe ich, also die Hunde haben bisher eigentlich das gemacht, was ich denen beigebracht habe. Und da ich am liebsten vor dem Hund arbeite, haben sie das auch alle immer sehr gut akzeptiert, weil ich da auch sehr pingelig gewesen bin. Was ich schlecht konnte und somit dann eben auch die Hunde, war oft das Führen von hinten oder das Führen in weite Distanzen mit Gerät unterscheiden.
Okay. Wie zufrieden bist du mit den aktuellen Leistungsklassen? Würdest du dir zum Beispiel eine weitere Leistungsklasse, zum Beispiel eine A4, wünschen?
Ja, ist immer ein gut diskutiertes Thema. Das Problem ist, gehen wir eine Klasse höher, wird es für die Leute, die dahin müssen, schwieriger, noch mehr zu fahren und noch mehr Sachen zu sammeln. Ich denke, dass das, was wir haben, ausreicht von der Qualifikation. Da sind wir auch, finde ich, europaweit schon sehr weit auf einem Level, wo wir auch die meisten Anforderungen haben, wenn wir oben in der Spitze laufen. Wenn man sich das anguckt, das Reglement sieht vor, dass man erste Plätze sammeln muss, um irgendwo hinzukommen. Das ist in vielen Regionen schon brutalst schwer und in manchen Regionen ist es pille einfach. Von daher sind wir hier in der oder in den Regionen, wo wir ein starkes Starterfeld haben, sind wir mit den Regelungen, die wir haben, vollkommen ausreichend bedient. Und es ist ja auch immer so, klar, sagt der eine, oh, jetzt sind die da, dann starte ich auf dem Turnier nicht, ich habe ja eh keine Chance. Es ist ja immer parcoursabhängig. Und je höher die Anzahl der guten Leute wird, desto schwieriger wird es eben auch. Und da noch eine Klasse draufzusetzen, dann heißt es später, ja, und nur diese Klasse, wer in der Klasse ist, darf sich dann qualifizieren. Dann gibt es aber für diese Klasse nicht überall Turniere, weil nicht ausreichend Starter da sind. Und dann werden die Wege noch weiter. Also ich bin mit dem, wie es ist, eigentlich zufrieden. Man müsste halt an einigen Schrauben noch stellen, um Zugangsvoraussetzungen für die, die dann wirklich weiter wollen, anders zu gestalten, fairer zu gestalten.
Ja, cool, bin ich bei dir. Hast du Erfahrung mit Fehlentscheidungen eines Leistungsrichters und würdest du dir wünschen, dass zumindest bei großen internationalen Wettkämpfen ein Videobeweis eingeführt wird?
Ich habe eine sehr Vielzahl an Fehlentscheidungen. Zum Beispiel das erwähnte, was Tobias erlebt hat in der EO, was ihr in dem Podcast ja auch durchgegangen seid, beziehungsweise der Daniel, das er gesagt hat, wo aufgrund der Beharrlichkeit von dem Thomas Ebeling eigentlich erst der Rerun gestartet wurde. Eine selbe Geschichte hatten wir witzigerweise in Südafrika, wo mein Hund den Weitsprung ordentlich gearbeitet hat. Der Richter aber gesagt hat, der ist vorbeigesprungen, somit das Team, also ich disqualifiziert worden bin, das Team eben nicht gewonnen hatte zu dem Zeitpunkt. Da hatte Protestieren dann überhaupt gar nichts genutzt. Fehlentscheidungen passieren und ein Videobeweis wäre natürlich für solche krasse Geschichten gut, aber dann eben mit einer Begründung. Und zum Beispiel beim Hockey gibt es ja auch die Geschichte, was ich gar nicht schlecht finde, zum Beispiel, ich habe eine Möglichkeit, einen Einspruch zu erheben. Wenn ich diesen Einspruch erhebe, aber falsch liege, dann würde zum Beispiel mein Lauf disqualifiziert werden. Wenn man sowas in so eine Richtung bringt, dann muss man sich super sicher sein, dass man das auch, dass es auch wirklich so gewesen ist. Ansonsten habe ich eben den Nachteil. So wird zum Beispiel beim Feldhockey gemacht. Finde ich eine super Entscheidung. Und wenn ich richtig gelegen bin, dann darf ich beim nächsten Mal das zum Beispiel wieder machen. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann habe ich eben auch erstmal eine Auszeit. Da wird es zum Beispiel Möglichkeiten geben, sowas zu regeln.
Cool, wusste ich gar nicht. Hört sich richtig gut an.
Ja, muss man mal die Feldhockey-Regeln durchlesen. Das ist also eine super Geschichte. In dem Moment, wo ich mit einer Sache nicht einverstanden bin, gibt es einen Videobeweis. Aber in dem Moment, wo ich den falsch gelegen habe, darf ich keinen Videobeweis mehr in Anspruch nehmen. Und somit überlegt man sich eben auch als Spieler ganz genau, ob ich das mache und mir somit die Chance nehme, eine Fehlentscheidung, ob sie richtig war oder eben nicht. Das heißt, mein Gewissen, ich muss mir hundertprozentig sicher sein, damit das eben auch richtig war.
Ja. Wünschst du dir, dass Agility eine offizielle Sportart wird?
Auf jeden Fall. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ne, was ist beim Springreiten, ja, Agility ist, finde ich, zum Beispiel viel attraktiver, viel schneller. Und warum sind wir nicht da, wo die Springlobby ist? Ganz einfach, weil das Geld nicht vorhanden ist. In dem Moment, wo man etwas offiziell macht, das sieht man bei x Sportarten, die aus der Vergangenheit offiziell gemacht worden sind, auch ins olympische Kader reingenommen worden sind, in dem Moment hat man viel mehr Möglichkeiten. Klar, jetzt kommen wieder die, die sagen, oh, wenn du das öffentlich machst, dann leiden die Tiere darunter. Das sehe ich eben nicht so, weil in dem Moment, wo man mehr im Fokus steht, muss man auch mehr darauf achten, was man macht. Und das wäre bei manchen mit Sicherheit auch eine gute Geschichte.
Cool. Was ist dein Geheimtipp für unsichere Hunde, die sich leicht von Umgebungsgeräuschen etc. beeinflussen lassen? Im Training lässt sich das ja immer schwer gestalten, da man nie die Atmosphäre hinbekommt wie auf einem Turnier. Mhm.
Da kann ich immer nur empfehlen, dass man mit jungen Hunden ja, sie immer ganz viel mit in die Situation reinnimmt beim Turnier. Das heißt, dass ich sie eben mit dabei habe, dass ich dort alles positiv gestalte, dass ich sie da zum Beispiel dann, weil die meisten Hunde, die unsicher sind, nehmen ja auch kein Futter gerne an. Das heißt, ich trainiere das Futter geben vorher, beziehungsweise verzichte vielleicht auch mal auf die Mahlzeiten morgens und verfütter das dann eben auch am Turniertag selber. Das heißt, den Hund von vornherein, wenn ich die Möglichkeit habe, von klein auf sicher in den Umgebungen machen. Und ansonsten heißt es halt immer wirklich wieder, den Hund an die Situation ranführen, weggehen. Und wieder den nächsten Schritt und wieder weggehen. Das ist mühsam, das braucht Zeit, aber wer da die Geduld mitnimmt, der wird, denke ich, belohnt. Und wer es zu schnell macht, der hat dann eben auch ein Problem. Und manchmal muss man eben auch sagen, ich muss nicht mit einem Hund, der 18 Monate ist, direkt starten, wenn ich merke, der hat noch seine Probleme. Dann muss ich erstmal an den Problemen arbeiten und werde dafür im Nachhinein mehr belohnt, als wenn ich das unbedingt ganz schnell durchdrücken möchte. Das ist meine Erfahrung.
Cool. Hast du schon einmal bezogen auf die Agility-Karriere an einem Hund gezweifelt?
An meinen tatsächlich noch nie. Das, nö. Klar, du hast Hunde, wenn ich jetzt zum Beispiel auf mich zurückgucke, Boost, den ich habe, mein Hund, das ist nach Finn ist das mein absoluter Traumhund. Der Hund ist im Alltag perfekt, der ist mit allen anderen Hunden perfekt. Ich habe an diesem Hund nie gezweifelt. Ich habe einfach gesehen, dass die Grundgeschwindigkeit bei dem Hund fehlt, um selbstständig siegen zu können. Aber deswegen habe ich den Hund ja nicht weniger lieb, beziehungsweise ärgere mich. Ich muss es so hinnehmen, weil ich kann nicht mehr machen. Das Einzige, was ich machen kann, was in der Vergangenheit immer gewesen ist, konstant sein und durch diese Konstanz eben dahin kommen, wo ich es dann mit dem Hund auch hingeschafft habe.
Cool. Wie baut man einen Hund, dessen Füße zu schnell für den Kopf sind, am besten auf?
Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit den Hunden, wo ich eine Prozentzahl habe, die Hunde, die nur ballern möchten, aber gar nicht aufpassen. Das merke ich meistens schon ziemlich früh, dass ich so einen Kandidaten habe. Und da ist eben wirklich viel Kopfarbeit angesagt. Das heißt, ich mache am Anfang wirklich viel Technikgeschichten. Wenn jetzt so die Hunde klein sind, fange ich eben an, sehr körperbezogen zu trainieren. Das heißt, der Hund soll viel auf mich achten. An Tonnen, ne, achten, arbeiten, wegarbeiten, immer wieder gucken, dass der Hund zu mir kommt, wenn er jetzt Spielzeug bevorzugt vor Futter, vielleicht auch mal die triebschwächere Variante einbauen, dass ich eben nicht den Hund ballern lasse und eben gucken, dass ich aus Kleinigkeiten dann immer rauskomme. Und wenn ich merke, ich habe so einen Kandidaten, der sich zerstört, dann muss ich eben auch, mit dem kann ich nicht so schnell aufbauen wie mit den anderen Hunden. Da muss ich mir eben auch wieder Zeit nehmen. Und wenn ich merke, der Schritt hat gepasst, dann mache ich den nächsten Schritt. Das ist halt sehr kompliziert, ne? Das, aber so als Schnellüberriss würde ich das eben so empfehlen, wirklich viel körperbezogen arbeiten, dass der Hund auf mich achtet, dass der Hund eine gute Balance mit mir bekommt. Das kann ich sehr gut an Tonnen arbeiten. Das kann ich sehr gut an, wenn ich keine Tonnen habe, sage ich den Leuten immer, macht es doch zum Beispiel um einen Baum rum oder um einen Stuhl, irgendwas. Und das eben nicht nur im Trainingsfeld, sondern eben auch draußen. Ne? Ja.
Cool. Philipp, wie wäre dein Traum-WM-Team, egal aus welcher Nation? Also mit welchen anderen drei Sportlern würdest du weltweit gesehen am liebsten mal in einem WM-Team laufen?
Das ist eine coole Frage. Da müsste ich jetzt tatsächlich überlegen, weil ich habe total viele Leute, die ich total gerne mag. Und aber nichtsdestotrotz wäre das, weil es uns bisher leider so bis auf einem EO-Team noch nicht vergönnt gewesen ist, an der WM zu starten, wäre tatsächlich mit Tobi und Daniel. Und die vierte Person, ja, die so ad hoc könnte ich das jetzt gar nicht sagen. Da müsste ich ein bisschen, da gibt es auch noch einige, die ich einfach total gerne mag und mit denen ich auch gerne zusammenlaufen würde. Dann wäre es schwierig, die Entscheidung. Aber da wir drei das zusammen so noch nicht geschafft haben, wären auf jeden Fall die beiden schon so meine mit Wunschkandidaten.
Ja, cool. Philipp, zwei leicht kritische Fragen und ich finde es echt cool, dass auch sowas kommt. Wie stehst du zu der Notwendigkeit der bestandenen BHVT-Prüfung für den Start im Agility in der jetzigen Form, in der sie betrieben wird?
Gut, ist jetzt meine total persönliche Meinung. Ich finde, dass diese BH absolut überholt ist. weil es überhaupt gar keine Aussagekraft hat über den Hund im Parcours. Wir haben ja ganz oft die Hunde, die aus der Hand gehen beim Parcours. Lösungsvorschläge, diese Sache zu ändern, sind immer wieder auf dem Weg. Und ich denke, dass in der Zukunft dort sich auch was ändern wird. Es müsste natürlich darauf hingearbeitet werden, eine, ja, BH, ne? eine Eignungsprüfung zu machen, zum Beispiel, dass der Hund einfach beim Hundeführer in der Hand bleibt, mit Ablenkung außerhalb. Das wäre genau das, was wir im Agility brauchen. Andere Länder haben da schon oder hatten kleine Vorübungen für sowas und wir sind auch mit bis auf zwei weitere Länder, glaube ich, weltweit die einzigen, die sowas machen müssen. Alle anderen haben die Hunde und starten. Hat natürlich auch den Rückblick, warum das bei uns so in Deutschland ist, das wissen eben auch nicht so viele, weil wir damals diese Problematik mit den Kampfhunden hatten, ist halt eine Gesetzgebung passiert und die ist dann auf den Sport mit angewendet worden. Was mittlerweile, denke ich, überholt ist und was man einfach auch ändern müsste, damit man an so einer Sache bleibt. Generell eine Vorprüfung finde ich wichtig. Das zeigt, dass man sich mit dem Hund auch ein bisschen mehr auseinandersetzt, außer nur Agility zu machen. Aber die Art, wie sie gemacht wird, könnte drastisch vereinfacht werden und vor allem auch so, dass sie für unseren Sport dann auch passend ist. Darf vielleicht noch ganz kurz eingehakt, dadurch, dass es natürlich für alle Hundesportarten gilt, ist es dann wieder schwierig zu sagen, ja, aber die Agility-Leute wollen wieder ihr eigenes Ding haben. Ne? Das ist ja nicht nur fürs Agility, sondern dadurch, dass du auch für die für den breiten Hundesport und für den VPG-Sport die Geschichte brauchst, ist natürlich auch schwierig, da für alle einen Konsens zu finden. Das heißt, da sitzen nicht nur wir Agility-Leute, sondern auch die anderen, die dann sagen, ja, wenn das für die geändert wird, dann müssen wir das aber auch ändern, weißt du? Oh, das ja. Kommt eben noch dazu. Aber ist ein bisschen komplexer, aber generell denke ich, sollte man es ändern, weil es für unsere Ansprüche so nicht passt.
Okay, zweite leicht kritische Frage. Ich sehe immer wieder Hunde, auch Large-Hunde, die pünktlich mit 18 Monaten alle Geräte im Parcours perfekt absolvieren können. Wie stehst du dazu in Anbetracht der Tatsache, dass sich gerade bei großen Rassen die Wachstumsfuge erst mit 15 Lebensmonaten schließt? Und wie gehe ich dabei verantwortungsvoll mit meinem jungen Hund um?
Da muss man ganz klar sagen, und das ist eben auch was, wo viele, ich finde die Frage super, weil viele Leute sagen immer, es kann ja nicht sein, dass der Hund mit dem Alter schon so weit ist. Doch kann es, weil wenn ich sehr bewusst den Hund aufbaue und zum Beispiel dann mit dem 14., es hängt auch immer vom Hund ab, ne? Hunde wachsen unterschiedlich schnell. Habe ich einen schwereren Hund, habe ich einen leichteren Hund in der Large-Klasse, das kommt auch dazu. Habe ich einen Hund, der mit seinem Körper schon bewusst umgehen kann? Habe ich einen Hund, der nur kopflos ist? Auch solche Faktoren spielen da für mich rein. Ab wann ich dann mit dem Hund anfange, dann eben auch hochzugehen, beziehungsweise auch das Verständnis vom Hundeführer. Das sind schon mal so die Vorgeschichten. Wenn ich aber sehr bewusst trainiere und diese Sachen auch so nachhaltig trainiere, dass ich gar nicht viele Ansätze brauche, damit der Hund das versteht, dann kann ich auch relativ schnell, Anführungsstrichen schnell, den Hund höher gehen lassen. Das heißt, wenn ich so mit 13, 14 Monaten anfange zu springen, habe ich ja immer noch 5 Monate, um den Hund einfach nur in die Höhe zu gewöhnen. Den Rest, den habe ich ja vorher schon mit dem Hund gemacht. Und es ist teilweise gerade für die kopflosen Hunde, für die schnellen Hunde viel schlimmer, finde ich persönlich, diese Hunde auf 30 durchknallen zu lassen bis zum 16., 17. Monat. Dann nehmen die ein enormes Tempo über diese Geräte mit, bremsen sich die Knochen kaputt und dann fange ich an hochzugehen, dann schießen die jede Stange weg. Auch da muss man sagen, es ist immer individuell, aber generell denke ich, ist das so ein guter Zeitraum, um mit dem Hund das Springen anzufangen. Und ich muss ja auch nicht direkt springen, ist ja für die meisten, der macht einen ganzen Parcours. Nee, ich arbeite an 2, 3 Geräten, so wie ich den Hund auch von klein auf aufbaue, an Kleinigkeiten, ne? 2 Tonnen, später werden es 2 Ausleger, dann werden es 2 Hürden mit 30 oder auf, wenn man ganz klein runtergeht, erstmal nur die Stange reinlegen auf 10 und dann gehe ich immer weiter höher. Und wenn ich das bewusst und gut mache, dann komme ich da auch mit dem 18. Monat mit einem Hund raus. Voraussetzung, der Kopf beim Hund passt und der Hundeführer passt dazu. Ich habe auch Leute, die später starten. Ist so.
cool, Philipp. Ich hätte noch super viele Fragen. Wir haben uns vorher ein bisschen darauf geeinigt, dass wir bei 20 Minuten einen Stopp machen. Das hat schon exzellent nicht funktioniert. eine letzte Frage, weil ich es einfach selber so cool finde. Hast oder hattest du einen Once-in-a-Lifetime-Hund? Einen Hund, wo so schnell kein anderer Hund rankommt? Und wenn ja, warum war es genau dieser Hund?
Ja, das ist wie in der ersten Folge schon beschrieben, mein Finn gewesen. Hatte emotionale Gründe, weil das mein allererster eigener Hund war. Das heißt, ich bin von zu Hause ausgezogen und habe mir dann diesen Hund gekauft. Und weil dieser Hund einfach eine absolute Sensation für mich war. Der hat im Alltag, hast du diesen Hund nicht gesehen, nicht gehört. Der hat sich überall hingelegt, wo ich war. Der ist nie von meiner Seite gewichen. Hat im Sport sich den Arsch absolut aufgerissen und war aber auch im Alltag der loyalste Hund, den ich kenne. Das heißt, den konnte ich irgendwo hinlegen und ich wusste, nach einer Stunde liegt er immer noch an der gleichen Position, egal welcher Hund da vorbeigeht. Und nicht war das einfach, wusste, ich komme zurück. Diese Emotion beziehungsweise diese Geschichte kann man natürlich dann aufbauen. Du brauchst auch den Hund zu, keine Frage. Aber wenn man nicht so viele Hunde hat, und ich merke einfach auch, je mehr Hunde es werden, desto weniger wird diese Möglichkeit so eine Beziehung mit einem Hund nochmal eingehen zu können, beziehungsweise so einen Hund dann auch zu bekommen. Der Boost ist ähnlich, aber der Finn, der war schon einfach, den konntest du deiner Oma mitgeben, der wäre glücklich gewesen. Der hätte nichts machen müssen. Für den war einfach nur wichtig Nähe und sich auf jemanden verlassen können. Und der wusste, das ist zu 100% bei mir gegeben. Und von daher hat der Hund sich aufgerieben, wenn er es da musste, bis zum geht nicht mehr. Und ansonsten war er einfach mein Alltagsbegleiter, mein perfekter Hund.
Cool. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Gerne. Zeit genommen hast und die Fragen alle so ehrlich und offen.
Ja, war ja nicht so schlimm.
Dir noch
ja, gleichfalls und vielen Dank.